Warum bist du eigentlich so ein dauerhafter Geschafftelhuber geworden? Also warum verbringst du den größten Teil deiner Lebenszeit eigentlich nur mit beruflicher Verwirklichung? Du hast ja noch andere Interessen. Und die stellst du eigentlich immer hinten an und immer so ein bisschen nach dem Tenor. Ja, wenn ich da mal groß und stark bin, dann mache ich das. Aber jetzt bist du eigentlich schon groß und wirst langsam alt. Vielleicht solltest du damit mal anfangen, da was zu machen. Weil sonst wird das nichts mehr.
Moin, mein Name ist Nils-Henrik Müller und ihr hört den Pickdrop-Podcast Wohin mit den Händen. Ich habe mir im Laufe meiner Profijahre als Fotograf eine Menge Fragen gestellt und weil das Beantworten von Fragen alleine nicht so viel Spaß macht, habe ich mir wieder Unterstützung geholt. Mein heutiger Podcast-Partner ist ehrlich zu sich und hat voraussichtlich noch 10 gute Sommer. Er war verdammt lange Zeit Werbefotograf. Er war oder ist Creative KI Director. Aber was er mittlerweile heute genau ist, das möchte ich ihn heute gerne selbst fragen. Hallo Thorsten Rother.
Hi Nils, grüß dich.
Ja, Thorsten, ich habe das Gefühl, weil wir sehr lange in einem sehr ähnlichen Becken geschwommen sind, ich weiß mehr darüber, wer du warst, als wer du jetzt bist. Also ich meine das jetzt erstmal beruflich. Ich habe vor einigen Wochen, Monaten, ich kann es gar nicht mehr so genau beziffern, ein Posting gelesen, wo du drin geschrieben hast, ich will ehrlich zu euch sein, vor 9 Monaten habe ich mir und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, oh, das ist spannend, das würde ich mir gerne anhören, weil ich mit allem, was Fotografie und das Umfeld für mich ist, auch immer versuche, so ehrlich wie möglich zu sein. Da habe ich gedacht, das ist unsere Chance.
Du hast mich ja auch angeschrieben, sage ich mal, sehr kurz und sehr prägnant und ich habe, glaube ich, genauso geantwortet. Ne? Finde ich spannend, machen wir.
Ja, sehr gerne. Ich will ehrlich zu euch sein, bezieht sich auf das Becken, in dem wir uns sehr lange bewegt haben. Du hast sehr lange als Werbefotograf gearbeitet.
Ja, Anfang tust du natürlich nicht in der Werbung, sondern du nimmst dir vielleicht irgendwann vor, ich möchte da gerne ankommen. Ich bin ja so Ende der 90er bin ich gestartet und da war das noch sehr schwierig, sage ich mal, zu diesen imaginären Top 150 Werbefotografen dazuzugehören oder überhaupt dazu zu stoßen. Und würde sagen, ich habe angefangen als Editorial-Fotograf. Also ich habe so für Stern gearbeitet, Max, auch mal Spiegel, Zeit. Also suchte was aus, es wird was dabei gewesen sein. Und da habe ich dann meistens im Porträtsektor gearbeitet oder so ein bisschen reportagig und habe mich dann Stückchen für Stückchen da so reingearbeitet.
Das ist ja... Ja, ich würde es fast als eine der klassischen Herangehensweisen
war es
auf jeden Fall. Ja. Also das heißt, über den Printsektor an die ersten Jobs rankommen, dass die Einstiegshürde nicht so hoch. Ein Bildredakteur braucht nicht so viel Mut, einen Fotografen loszuschicken wie ein Art Director mit einem Budget von mehreren 10.000 € am Tag. Also ich würde aus meiner Sicht, wie ich deine Arbeiten kenne oder dich beobachtet hat, also den Sprung in diese imaginären 150 besten Fotografen, den hast du ja tatsächlich irgendwann geschafft.
Also das war so eine sehr unerbittliche Zeit, wo ich für Fotografie gebrannt habe von morgens bis abends und wahrscheinlich nachts im Schlaf auch noch. Und ich würde auch sagen, dass es das damals gebraucht hat. Es sei denn, du hattest so viel Talent und so viel Geld von zu Hause, dann hättest du auch eine Chance gehabt.
Gab es das? Also ich erinnere mich auch daran, also ich habe lange Zeit auch vielen Kollegen und Kolleginnen und vor allen Dingen Assistenten gesagt, wenn es losgehen soll, wenn du nicht dafür brennst, dass wenn du morgens um 9 aufwachst, denkst, scheiße, ich bin 2 Stunden zu spät, ich wollte eigentlich schon am Schreibtisch sitzen oder ich wollte schon angefangen haben, dann wird es schwierig und dieses Brennen brauchst du halt einfach über einen gewissen Zeitraum, bis du auf einem gewissen Level angekommen bist und dann kannst du vielleicht einen Gang zurückschalten. Gibt es einen anderen Weg?
Na, ich glaube, es gibt wie bei allen Sachen auch Leute, Leute, denen das auch zufällt und die weniger arbeiten müssen. Das gibt's immer wieder. Also die Geschichte vom goldenen Löffel im Mund, die ist nun mal existent und damit muss man auch leben. Am besten entwickelt man dann keinen Neid, wenn man das mitbekommt, weil bei mir war es jetzt nicht so. Und wenn andere feiern gegangen sind oder in Urlaub waren oder ähnliches, dann war ich auf Fotoreise, was nichts anderes hieß wie Portfolio, 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 ne? Und das muss man dann auch irgendwie mögen oder man muss es sich selber verkaufen können.
Gut, es hat aber jetzt nachweislich geklappt. Also soweit ich, ich kenne dich aus unterschiedlichsten Publikationen. In dem Becken gab es Deutschlands beste Fotografen. Du hast vorhin das Lürzers Archiv erwähnt. Es gibt noch viele andere Publikationen, wo ja vom Grundprinzip die Top 150 immer irgendwie drin sind. Ich weiß gar nicht, wie viel dieser, also das Lürzer Archiv gibt es glaube ich noch. Deutschlands beste Fotografen ist glaube ich vor 4 Jahren verschwunden. Ja,
alle anderen sind weg vom Fenster, würde ich jetzt
mal
so
sagen. Es gibt einfach keine beste Fotografen mehr, über die man ein Buch machen kann. Oder es gibt wahlweise keinen Markt mehr. Das ist auch eine spannende Frage.
Naja, also sind wir mal ehrlich. Also Deutschlands beste Fotografen, fangen wir mal an mit der ersten ehrlichen Aussage.
Jetzt bin ich gespannt, ob du meine persönliche Theorie jetzt einfach mal so raushaust.
Na, wenn das Geld hast, kannst du dich da einkaufen. Fertig. Und so war das halt zum Schluss. Und das war eigentlich nur noch Image. Also wenn du da nicht dabei warst, dann kam als erstes die Frage, Mensch, also hast du ja dieses Jahr eine Seite weniger, geht's dir nicht gut? Und das ist in der Werbung natürlich immer tödlich. Also da musst dir den ganzen Tag die Sonne aus dem A scheinen und ob das jetzt so ist oder nicht, das spielt keine Rolle.
Meine Frage geht ein Stück weiter. Wer hat die Frage gestellt, geht's dir nicht gut? Kommt das dann aus der Werbung, aus den Agenturen oder?
Ja.
Ah, okay.
Der sogenannte Flurfunk.
Ah, der Flurfunk. Ja, aber meine Theorie war eher andersrum, dass ein Großteil dieser Magazine seinerzeit gar nicht für die Agenturen waren. Also für alle, die es nicht wissen, es gab diese Bücher, die eben auch an Agenturen rausgeschickt worden sind, quasi als Werbung, als Sammlung der besten und erfolgreichsten Fotografen, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Und meine Theorie war aber, dass das Ganze eigentlich, also es finanziert sich natürlich darüber, dass die Fotografen sich einkaufen. Das heißt, eine Doppelseite oder eine einzelne Seite oder zwei Doppelseiten kosten Summe X. So finanziert sich das Produkt. Und dann ist das verschickt worden an Agenturen, Kunden, Art Director, Art Buyer, however. Das heißt, es ist im Endeffekt ein Portfolio gewesen, was dann rausgeht, nur nicht von einem Fotografen, sondern mit eigentlich einer Übersicht über alle Fotografen. Meine persönliche Theorie war eigentlich immer, dass die Fotografen das ja irgendwo auch ein Stück weit für sich gemacht haben, ne, dass sie dann 600 oder 1000 oder 1600 Euro dafür ausgegeben haben, dass sie dann in diesem Buch sind und sich damit halt Geld gut fühlen und sich so ein bisschen gebauchpinselt fühlen. Also ich selber habe da, glaube ich, nie eine Rückmeldung aus Agentur oder Co. bekommen und habe halt immer gedacht, naja, wenn ich so ein Buch auf den Tisch kriege und suche einen Fotografen und da sind 150 drin, wie wahrscheinlich ist es dann, dass ich derjenige bin, der dann als Fotograf da ankommt? Das heißt, ich habe dann irgendwann da gestanden und habe gedacht, welchen Sinn genau macht dieses Buch?
Ich finde die Fragestellung von dir genau richtig. Die habe ich mir natürlich auch gestellt. Und was ich also berichten kann aus der Praxis ist, wenn du dort nicht exorbitant mit vielen Seiten vertreten bist, dann machst du das für dich selber oder ist das Liebhaberei? Ich sag mal so, wenn du jetzt mal so bei Deutschlands beste Fotografen mit 4 oder 2 Doppelseiten drin warst, dann wurde das schon wahrgenommen und dann wurde das kommentiert nicht mit, das sind tolle Bilder oder du machst ja schöne Arbeit, sondern eher mit, da muss ja gerade richtig Geld bei dir sein. Also es wurde schon wahrgenommen, aber eigentlich nicht im Grunde für die kreative Leistung oder das, was du damit eigentlich erreichen willst, sondern das ist reines Imagegewinn innerhalb einer sehr kleinen Bubble. Das ist meistens bei den Agenten und bei den Artbuyerinnen. Das sind ja meistens Frauen, sehr selten Männer. Ist halt sehr frauenlastig. Und da wurde das schon wahrgenommen. Und dann hat man natürlich nicht alles durchgegangen mit, wer hat denn jetzt den tollsten Style, sondern eigentlich wurden die Seiten gezählt.
Ah, das ist ein interessanter Ansatz. Also vom Grundprinzip, was ich weiß, wir haben eine Vernissage, da trefft sich das Who is Who der Fotografen, dann wird halt geguckt, was die Person anhat. Und je nachdem, was sie anhat, ist sie gerade wahlweise besonders stylisch oder besonders teuer gekleidet. Und wenn sie besonders teuer gekleidet ist, ist der Rückschluss, okay, der oder die verdient gerade einen Haufen Geld, also ist er gut im Geschäft. Wer gut im Geschäft ist, ist eine sichere Bank. Und wenn eine sichere Bank ist, den buche ich.
Sehr genau erkannt, richtig.
Okay.
So läuft's in der Werbung.
Gut, ich sehe, du siehst die Werbung ein wenig kritisch, was ich grundsätzlich in manchen Teilen auch tue. Du bist ja nicht bei der Werbung geblieben oder die Werbung ist nicht bei dir geblieben oder ihr habt euch auseinandergelebt. Was kam dann?
Ich würde sagen, das war so ein gestruggeltes Hin und Her. Also ich hatte irgendwann mal auch aufbegehrt, sage ich mal, über gewisse Machenschaften, die dir dann immer wieder in dieser Werbung so begegnen. Und da war mir damals noch nicht so richtig klar, okay, musst du das jetzt hinnehmen? Ist es einfach so, musst du dir noch einen anderen Stellenwert in dieser Bubble erarbeiten, damit das sein gelassen wird? Oder musst du damit eigentlich generell leben? Und das waren erstmal so Jahre, wo ich dachte, das fand ich für mich immer wieder schwierig, auch schwierig, sage ich mal, in diesem Markt in Opposition zu gehen. Was dann auch wieder schwierig war mit Agenten natürlich, also die auch nicht so richtig reinen Wein eingeschenkt haben, sondern die wollen natürlich auch ihre Abrechnung mit dir machen und fertig. Und nach dem Motto, mach es doch einfach, schluck's runter und mach weiter. Und das ist natürlich so eine Typsache. Also ich für meinen Teil muss sagen, ich hatte damit zunehmend dann Schwierigkeiten und habe angefangen, mir meinen eigenen Markt zu schaffen. Und ich würde sagen, da bin ich dann wahrscheinlich so mehr in deine Richtung gegangen. Also Richtung Employer Branding, Corporate. Das lag damals noch so ein bisschen wie das Stiefmütterchen neben der Werbung, direkt daneben. Wurde meistens auch von anderen Leuten verwaltet, die ein bisschen sachlicher waren und nicht so auf, was hat er für Klamotten, wie viel Veröffentlichungen macht er hier oder sowas, Wert gelegt haben, sondern eher auf, ja, so Sachen wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, wie fühle ich mich von dem abgeholt und ähnliches. Das sind Sachen, die kann ich ganz gut. Und dann bin ich so ein bisschen in diese Richtung immer weitergegangen und habe mir da sozusagen auch einen Markt erschlossen mit Direktkunden und weniger Agenturen.
Ja, der Verlauf kommt mir auch sehr bekannt vor. Ich will nochmal ganz kurz zurückspulen zum Thema Werbung, weil ich finde, oder mir ist gerade was aufgegangen, das klingt für mich so ein bisschen, als wenn man in so eine reiche, exzentrische Familie eingeheiratet hat, da so ein bisschen aneckt an der einen oder anderen Stelle, weil man halt irgendwie auch spürt in seinem Rücken, man hat so ein bisschen Rückgrat und möchte eigentlich nicht alles machen, was in dieser exzentrischen Familie passiert, hat aber gleichzeitig so die eigene Familie, die dann drumherum hängt, also jetzt nicht im klassischen Sinne Familie, die dann sagt, naja Kind, aber das ist so, wenn man da ist, dann ist man da so und du hast ja jetzt eingeheiratet und du musst da jetzt auch bleiben, das gehört sich so, dass man das dann auch alles so mitmacht. Das heißt, vom Grundprinzip klingt das für mich so ein bisschen wie beim Partner.
Ja, das ist auch so.
Dass du sagst, ja, also irgendwie ist die Beziehung war dann nicht mehr so schön. Am Anfang war alles bling bling und irgendwann habe ich dann gemerkt, naja, also so, wir haben uns in den Werten auseinandergelebt. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Also das ist zumindest was ich immer merke.
Also ich würde jetzt sagen, Werte auseinandergelebt würde ich jetzt nicht sagen. Also ich muss sagen, da sind so Sachen gelaufen, die sind einfach nicht korrekt. Und die werden halt dann mit dem fürstlichen Honorar, was du dafür bekommst, halt abgegolten. Und dann musst du das halt entweder hinnehmen oder du kriegst halt diese fürstlichen Aufträge nicht mehr. Und bei mir ist es normalerweise so, ich bin halt ein knallharter Rechner. Ich finde, das muss man sein, wenn man selbstständig ist, bei aller Kunst, die wir da teilweise betreiben. Und wenn ich ein Angebot gemacht habe und das war der Preis, dann wird das gezahlt und dafür bekommt ihr die Leistung X. Und wenn dann aber heißt, Leistung X reicht nicht, wir haben hier nochmal was extra, das musst du jetzt währenddessen leisten, dann möchte ich das natürlich vergütet haben. Und dann sage ich, Leute, das steht hier nicht auf dem Zettel. Und damit wirst du dann konfrontiert, das entweder geschmeidig abzulehnen oder das zu tun. Und ich würde sagen, Zweiteres wird dann halt gemacht und man spricht halt nicht darüber. Ich kann da heute drüber sprechen, weil ich in dieser Bubble nicht mal mein Geld verdiene. Aber gefallen wird das gewissen Leuten wahrscheinlich mal wieder nicht.
Nö, das geht ja ganz schnell, dass das dann einfach mal nicht gefällt. Genau. Also du hast dann praktisch die Bubble gewechselt, also in der Fotobubble die Bubble gewechselt. Corporate Employer Branding war sehr lange, gerade auch aus der Werbung. Stiefmütterlich trifft's ganz gut. Also war da, war so schwarzes Schaf, würde ich nicht sagen. Also ich glaube, das ist immer so eher als der unglamourösere Teil belächelt worden.
Ja, würde ich, also habe ich ja auch gerade schon so erwähnt, dass ich das so wahrgenommen habe, aber ich habe auch ein unheimliches Potenzial so da drin gesehen. Also es waren einfach Jobs, die waren absehbar, die Leute waren nicht so verrückt und auch ein bisschen berechenbarer und das fand ich natürlich sehr angenehm, weil dann auch bei mir mehr Freizeit übrig geblieben ist. Das muss ich mal einfach so knallhart sagen. Und das war ja nach so 2 Jahrzehnten Vollgas, fand ich das dann ganz angenehm.
Also ich finde es erstmal angenehm, dass du diese 2 Jahrzehnte Vollgas in der Werbung überlebt hast. Weil nicht ganz angenehm und Freizeit. Ich kenne die langen Tage auch. Mhm. Ja, es gibt 8-Stunden-Tage oder 6-Stunden-Tage. Da gibt es davor einen Zeitplan, den ich heute häufig habe, und das ist vollkommen klar, es muss in dieser Zeit passieren, weil danach geht das Werkstor zu oder dies passiert oder das passiert. Das ist ein relativ enger Zeitrahmen. Du musst dann schnell sein, du musst zügig sein, aber es ist eben einfach absehbar. Und es sind eben nicht die 10, 12, 14, 16 Stunden Tage, wo dann zum Schluss alles nochmal doppelt und dreifach in der Hand gedreht werden muss, bis alle am Set damit zufrieden sind, obwohl man schon 2 Stunden vorher überlegt hat, vielleicht haben wir es auch eigentlich schon. Es muss sich jetzt hier niemand beweisen.
Ja, also ich kann das nur bestätigen. Ich habe dann irgendwann zum Beispiel auch angefangen zu sagen, ich komme nur noch mit dem Fotoapparat und das Licht lassen wir weg. Ich gucke mir das vorher an, wo wir das machen, und dann sage ich ja oder nein und dann machen wir das. Und so habe ich eigentlich jahrelang in diesem Bereich fotografiert. Ich bin da mit meinen 2 Kameras hingekommen und meinen Rechner und noch einen Silberreflektor und noch einen Assistenten und das war's. Dann haben mich wieder viele Kollegen und Kolleginnen für bekloppt gehalten und gesagt, das geht ja gar nicht. Und dann habe ich gesagt, der Job ist ja jetzt gemacht und sieht ja auch gar nicht so schlecht aus. Also was willst du?
Das geht. Am Ende des Tages bucht der Kunde ja das, was er sieht, wahlweise in einem Portfolio auf der Internetseite oder wie auch immer. Und wie das Ganze dann erstellt wird oder wie der Rechenweg dahin ist, das ja erstmal vollkommen irrelevant, solange es in einem Budget gehandhabt werden kann, wo der Kunde sagt, das ist in Ordnung. Und wenn jemand sagt, er braucht dafür 3 Assistenten und der Kunde möchte das bezahlen, ist das in Ordnung. Wenn es einer ist und der Kunde bezahlt, ist es auch in Ordnung. Wenn keiner bezahlt wird, dann muss man halt gucken, dass man jemanden findet, der das so macht. Aber wenn du so vorgegangen bist, das hat ja dann auch funktioniert.
Genau, also das kann ich ja nochmal so nachschieben. Ich habe mir natürlich überlegt, wen muss ich jetzt hier aus dem Markt drücken, damit ich Platz bekomme, damit ich da auch ankomme. Das gehört ja leider auch immer mit dazu. Und dann habe ich mir natürlich angeguckt, wie ihr das alle macht und habe gesagt, okay, so machst du das nicht, weil sonst musst du dich wieder hinten anstellen. Das ist keine gute Idee. Also bin ich so vorgegangen, habe gesagt, ich verkaufe mich als Daylight-Fotograf und kriegst natürlich eine ganz persönliche Betreuung, nicht? Da komme ich den Tag vorher, dann gehen wir alles schön durch. Und klar, Kameratechnik hat sich auch verbessert, ISO hat sich verbessert, muss ich dir nicht groß erzählen.
Ja, ich habe tatsächlich einen Satz genau dazu, um das einfach mal zusammenzufassen. Ende der 90er hat es sich in die Fotografie gespült. In der ersten Hälfte der 20er Jahre ja, so halb wieder raus. Das heißt, du hast zwischendurch ja wirklich alles gehabt, ne? Von Film über digitaler Beginn, Fortentwicklung, ja. Digitales, soweit, dass es so digital ist, dass es die Fotografie am Ende des Tages sogar demokratisiert hat, bis zu dem Punkt, wo die KI aufgetaucht ist.
Also ich habe alles mitgenommen, was es an technischer Errungenschaft gab in unserem Berufsfeld, außer CGI.
Oh, das ist an dir vorbeigegangen? Aber ja, wenn du jetzt einmal...
Ich habe keinen Bock drauf. Nee, ich habe es mir angeguckt und habe gesagt, oh nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und da hatte ich gedacht, in der Zeit hatte ich dann auch mit Video und Film viel mehr zu tun und habe dann da die Kombination gesucht. Aber das ist das, was ich meine. Also wahrscheinlich merkt man das auch schnell. Mir wird schnell langweilig. Ich will immer, also bei mir ist so dieses What's next? So, ich habe keine Lust, mich ständig zu wiederholen. Lass uns mal was anderes machen. Und wahrscheinlich deswegen stürze ich mich immer gerne auch auf neue Dinge.
Das heißt ja, du bist tatsächlich einmal alles durchlaufen. Bis hin zur KI.
Ja.
Ich meine, konsequent wäre es dann ja, das hatte ich bei Per Schorn letzte Woche auch, konsequent wäre es ja, wenn man dann aufhört, wenn es am schönsten ist und einfach sagt, ja, ich habe Fotografie jetzt durchgespielt, Endgegner ist erreicht. Was gibt's noch? What's next?
Wir sind ein Jahr vor dem KI-Hype und wahrscheinlich auch davor, wo alles mal auch bei euch im Podcast, bei dir. Ich habe euch ja auch gehört, was ihr dazu zu sagen hattet. Und da saßen wir hier bei mir im Office, ich mit zwei Assistenten, und habe ihnen drei Fotos unter die Nase gehalten und habe gesagt, guckt mal euch die Bilder an und was haltet ihr davon? Und da war das waren Schwarz-Weiß-Bilder. Und beide haben gesagt, ja Mensch, das sind ja total coole Fotos. Also vor allen Dingen das. Und das war aus der KI. Da hatte ich es geschafft, ein Bild aus diesem Automaten rauszuholen, was das erste Mal nach einem Foto aussah. Und das lag daran, dass ich der KI gesagt habe, lass mal die Farbe weg und arbeite nur mit Schwarz-Weiß. Und plötzlich war die Haut, sah nicht mehr so porzellanig aus, sondern hatte Poren. Und den Rest habe ich dann mit Photoshop gemacht und hab's ausgedruckt und hab gesagt, bin mal gespannt.
Ich gucke jetzt mal ganz kurz auf die Zeitmaschine, in der du dich bewegst. Welches Jahr steht da außen gerade an der Tür?
Ich denke gerade drüber nach. Ich krieg den Zeitstrahl nicht mehr so richtig gut hin, so aus dem Kopf. Ne? Da merkt man, ich bin doch nicht vorbereitet. Wann kam denn Midjourney um die Ecke? In welchem Jahr, dass alle gesagt haben, boah, krass, was ist jetzt hier los? Wann war das? 23? 22?
Ich denke auch irgendwo 22, 23. Ich glaube, auf der Fotopia 23 hast du zu dem Thema was gesagt. Also muss es vorher gewesen sein.
Dann war es 22. Also ich war Beta-Tester. Da wusste noch gar keiner, was ist eigentlich Midjourney. Und da haben wir mit diesen Sachen halt rumgemacht. Am Anfang war das halt echt, also das war so krasses Zeug. War trotzdem faszinierend. Und dann hatte ich dieses Foto raus und dann habe ich gedacht, okay, komm, das war's jetzt. Also das war der Moment, wo ich für mich gesehen habe, okay, das wird so krass von der Konkurrenz her und es wird schnell gehen, wenn du dich mit der Sache dann auch mal wirklich befasst. Ab da war ich sozusagen im KI-Tunnel und habe mich dann auch sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt und irgendwann kam dann Midjourney. Weiß ich nicht, was war es, 6.2, 6.5, dann ging es ja los, dass das überall besprochen wurde, ein YouTube-Tutorial nach dem nächsten, alle Fotografen, oh, was ist das denn? Und keiner wusste eigentlich, was er damit anzufangen hatte. Und da habe ich schon angefangen, die ersten Sachen hier zu verkaufen.
Was heißt verkaufen?
Naja, also teures Equipment, was nicht die ganze Zeit gerannt ist, habe ich schon nicht mehr auf Halde gehabt, sondern habe gesagt, das wird jetzt verkauft, bevor der ganze Kram da den Bach runtergeht.
Ah, okay, das heißt, du hast nicht KI-Produkte verkauft, sondern hast deine Hardware praktisch ja. aus dem Lager geräumt, bevor die anderen, die das kaufen, merken, dass sie es eigentlich bald gar nicht mehr brauchen. Das ist clever.
Ja, genau. Korrekt, ja.
Wie hast du weitergemacht?
Naja, irgendwann, wenn du damit offensiv natürlich umgehst, merkst du, auch die ersten Aufträge waren dann irgendwann davon betroffen. Das haben ja viele auch gemerkt, also dass sie plötzlich anfangen, mit diesem Kasten zu konkurrieren. Ich habe auch gemerkt, dass wir Agenturen damit umgehen und ihre Geschäftsmodelle also ändern. Also nach dem Motto, wir nehmen gar kein Honorar, sondern wir werden sozusagen, ihr bezahlt wie bei Midjourney. Also ihr macht so ein Abo und wir sind sozusagen die Hausmeister dafür. Wir setzen euch den Kasten auf, aber dadurch, dass der immer wieder frisch gehalten wird, kriegen wir unser Geld. Und dann war es halt so, dass ich angefangen habe, meine Kunden zu beraten. Und dann brauchte ich ja einen Titel. Und dann kam dieser bescheuerte Titel da so zustande, weil die mich gefragt haben, ja, wir möchten Ihnen gerne eine Visitenkarte für extern zwar machen und da brauchen wir jetzt einen Titel. Und dann habe ich gesagt, ja, nehmen Sie das.
Du meinst den Titel, den ich beim Anfangsaufsprecher fünfmal wiederholen musste, bis ich ihn richtig
aus... Deswegen habe ich ihn ja so bescheuert genannt. Also wenn du ihn nicht mal aussprechen kannst, dann ist er nicht gut gewählt.
Also du warst dann praktisch Creative AI Director.
Ja, genau. Es gab ja nichts dafür. Also es gab ja keine Blaupause. Das war ja alles neu. Und dann musste man das irgendwie betiteln. Und da das ja immer von der kreativen Seite aus war, musste das mit rein. Und AI musste auch rein. Und der Direktor war dann wahrscheinlich wichtig.
Das klingt gut. Das klingt auf jeden Fall gut. Ich wollte auch immer Direktor sein. Das heißt, bei dir hat sich das verschoben. Du hast bei Fotografie, du hast einfach Lampenstative hinten aus dem Studio rausgeschoben und hast dann vorne dich im vorderen Bereich mit KI, AI, however beschäftigt.
Genau, und dieses Wissen, das wissen wir inzwischen auch, also diese Halbwertszeit von Wissen ist ja relativ kurz und wird immer kürzer. Am Anfang war es ja eine Sensation, als die erste Werbeagentur den ersten oder die erste, wie nannte sich das denn, Digital Operation Expert AI eingestellt hat. Da wurde das auf LinkedIn ja total abgefeiert und auch mit Unsummen betitelt, was man da verdient. Und ein halbes Jahr später war uns hier eigentlich schon wieder klar, okay, das wird irgendwann ein Praktikantenjob. Und das ist es ja heute auch. Heute kannst du dir die Stellenanzeigen angucken. Da steht dann drin, Werkspraktikant für Prompting von allen möglichen Dingen. Wirst kurz Crashkurs eingearbeitet und dann weiter geht's. Und das meine ich mit Halbwertszeit. Die war relativ gering. Und mir war klar, du kannst jetzt eine Weile die wegfallenden Aufträge damit kompensieren. Am Ende wirst du dieses Rennen nicht gewinnen. Das war mir dann in dem Moment klar. Und da ging es bei mir los, dass ich gedacht habe, okay, was machst du denn jetzt? Du bist jetzt Anfang, Mitte 50. Du hast ja zwar einen mega Nimbus in der Fotografie erarbeitet. Klar, du wirst auch als kritischer Geist wahrgenommen, was dann nicht wiederum so angenehm ist. Aber am Ende stehst du für was. Und das hat jetzt keinen wirklichen Wert mehr. Was macht man?
Ich lasse diese Gedankenpause mal stehen und werde Jesper sagen, er soll sie nicht rausschneiden, weil ich bin in diesen paar Sekunden hier und denke mir, was kommt jetzt? Wo will uns der Erzähler mit hinnehmen? Wie geht's weiter? Was macht die Geschichte?
Die Geschichte geht weiter. Also Stillstand ist ja nicht so mein Ding. Aber ich war schon ein bisschen sprachlos, das gebe ich zu. Das waren so Wochen, wo ich dachte, Mann, hey, okay, probierst du es erstmal klassisch. Mal gucken, wie dein Marktwert ist, wenn du bei Agenturen andocken willst oder bei anderen Sachen. Hast ja viel gemacht, schau doch mal. Ich habe mich dann wirklich darauf eingelassen, nochmal Bewerbungen zu schreiben. Und habe davon 276, da habe ich heute extra nochmal nachgeguckt, verfasst.
Und das ist viel.
Ja. Ergebnis? Null.
Vielleicht hättest du ein besseres Bewerbungsfoto nehmen sollen.
Ich habe extra so eine Auswahl gehabt, dass ich mal streue und mal gucke, ob es mit anderen Sachen besser funktioniert.
Das heißt, du bist systematisch vorgegangen, hast geguckt, wo kann man mit deiner kreativen Fähigkeit, Sicht auf die Dinge sagen, okay, ich weiß theoretisch, praktisch, wie es geht, wie Bilder sprechen, wie Bilder kommunizieren. Ich kann euch unterstützen, gemeinsam mit KI. Das war praktisch die, ich nehme an, wahlweise Initiativbewerbung oder je nachdem bei Ausschreibung eben genau darauf.
Genau. Das war genau der Fall und genau in dem Sektor, das macht ja auch Sinn. Und habe dann gemerkt, sie finden das Wissen natürlich sehr gut, auch die Senior-Qualitäten finden sie auch gut, aber 55, da wirst du dann gefragt, wann wollen sie in Rente gehen? Und das, also mir persönlich so von meiner Einstellung ist das noch weit weg, aber für einen Personaler in irgendeinem Unternehmen halt nicht. Und da musst du erstmal mitkommen. Also ich habe zuerst gedacht, was fragt er mich da jetzt? Was soll denn das? Und da merkst du natürlich auch, du sprichst eine ganz andere Sprache nach so langer Selbstständigkeit. Bist du ganz anders drauf, du denkst anders, du hast auch mal bei mir einen Kommentar hinterlassen, das machen nur Leute mit gewissem Mut. Du merkst auch, die Leute sind relativ mutlos und das passt nicht.
Ist man nach so vielen Jahren Selbstständigkeit überhaupt noch marktkompatibel, was eine normale Festanstellung angeht? Das ist eine Frage, die ich mir persönlich stelle. Also auch für mich, ne, weil ich mir, also ich kennst das ja selber. Ich komme immer noch regelmäßig in Unternehmen rein, gucke mir das an, habe mit den Leuten zu tun. Also ich mag das sehr gerne, aber mein Beruf ist irgendwie so ein bisschen wie Sommerurlaub auf der Autobahnraststätte. Ja, das heißt, ich sitze da vor meinem Wohnmobil und alle paar Minuten kommt dann irgendjemand und ich lerne ganz viele Leute kennen. Es ist ganz super, aber es ist in seltensten Fällen, dass da jemand sagt, okay, ich nehme jetzt mein Wohnmobil und stelle das jetzt mal 3 Tage daneben auf der Autobahnraststätte. Das heißt, du hast ja diesen permanenten Wechsel in allem, ja, in Berufen, in Menschen, alles, was du siehst. Und die Frage, die ich mir immer gestellt habe, bin ich kompatibel oder ist jemand, der so lange selbstständig ist, kompatibel wieder für eine Festanstellung? Oder sind das nur die Leute, die versehentlich in die Selbstständigkeit gekommen sind und irgendwann feststellen, das ist gar nicht meins und dann vollkommen erleichtert sind, dass sie plötzlich festangestellt sein dürfen?
Ich würde sagen, Zweiteres.
Okay, das heißt, für die erste Gruppe ist es hoffnungslos.
Naja, also ist es nicht das Alter, dann ist es halt deine Einstellung. Also das ist einfach das Problem, du kommst in so ein Unternehmen. Wir sind es gewohnt, wenn man so lange dabei ist, in Lösungen zu denken, nicht so lange zu lamentieren, Dinge auszuprobieren. Die aber nicht. Die wollen gerne lange lamentieren. Sie wollen nochmal reden, sie wollen mieten, sie haben ihr eigenes Tempo. Mut wird auch in Unternehmen nicht so oft belohnt. Das zeigt sich ja auch immer wieder, wird auch immer wieder in der Wirtschaft besprochen. Wäre es schlau für ein Unternehmen, mehr von diesen Leuten zu nehmen? Ja, wäre es sicherlich. Wenn man ihnen eine Aufgabe gibt und sagt, okay, die gehen da hinten lang und die anderen haben nicht so viel damit zu tun, dann sicherlich. Aber das ist ja jetzt nicht mein Job, das zu lösen, sondern dann irgendwann einzusehen, dass ich mit Sturheit nicht weiterkomme und habe dann nach 276 Bewerbungen gesagt, stopp, reicht. Es geht ja so nicht ewig weiter. Und dann habe ich irgendwann...
Da hast du aber lange durchgehalten.
Ja, dafür bin ich ja bekannt.
Stur.
Ich bin sturer Bock.
Ja, okay.
Und werde das auch immer bleiben. Also das ist eine Charaktereigenschaft von mir, dass ich beharrlich bin, dranbleibe, fleißig bin. Und dann aber auch irgendwann einsehe und lerne, wenn du alles eingesetzt hast, was du hast, dann ist auch gut. Dann passt doch. Dann kannst du es auch lassen irgendwann. Man muss sich dann auch mal eingestehen, du kommst mit der Methode nicht weiter und scheiterst. Und dann ziehst du deine Schlüsse draus und fertig.
Das konsequent.
Ja.
Also, wir sind jetzt bei dem Stopp-Moment. Zeitmaschine ein bisschen vorgespult. Ich nehme an, Ende 24, Anfang 25?
Genau. Ah. Und dann war es auch so, also dann waren auch keine Aufträge mehr da. Und ich habe auch gemerkt, es wird sehr, sehr schwierig, gerade in dem Umfeld nachzuakquirieren. Also die ganzen Wege, die früher ja bekannt waren, die waren mehr oder weniger verschlossen. Du hast auch mitbekommen, dass in der Werbung der klare Tenor war, wir wollen auch Leute loswerden. Also sprich aus dem Artbuying, die letzten Kontakte sind dann eigentlich auch gegangen. Also da war jetzt auch kein Ausweg mehr, dass du, sage ich mal, zwischen diesen Welten immer wieder mal switchen konntest, was ich über die Jahre ab und zu mal gemacht habe. Und dann machst du dir sicherlich mal grundsätzliche Gedanken, was will man denn so im Leben noch? Die kamen dann bei mir so auf. Und dann kam bei mir so dieses Ding, warum bist du eigentlich so ein dauerhafter Geschäftelhuber geworden? Also warum verbringst du den größten Teil deiner Lebenszeit eigentlich nur mit beruflicher Verwirklichung? Du hast ja noch andere Interessen. Und die stellst du eigentlich immer hinten an und immer so ein bisschen nach dem Tenor. Ja, wenn ich da mal groß und stark bin, dann mache ich das. Aber jetzt bist du eigentlich schon groß und wirst langsam alt. Vielleicht solltest du damit mal anfangen, da was zu machen. Weil sonst wird das nichts mehr.
Und was kam dann? Ich habe das Gefühl, wir sind am Lagerfeuer und du erzählst die Geschichte und ich sitze da. Und was kam dann?
Du kannst das ja so einblenden nochmal. Du hast gerade der
euren das Knistern Vater erwähnt.
Ja, das Knistern des Feuers. Ich finde das jetzt ganz gut.
Ja. Wir bewegen uns also nach draußen ans Feuer.
Ja, teilweise. Ich habe dann mal mir einfach analog einen Block genommen und mal aufgeschrieben, was, wenn ich jetzt beruflich unabhängig wäre oder finanziell, was ich dann sofort machen würde. Und da stand dann drauf, ich möchte gerne wieder mit dem Radfahren beginnen, ich möchte gerne da lang fahren, ich möchte gerne unbedingt mal so ein Rad besitzen, ich möchte wieder schlank in einem Fahrradtrikot aussehen und dann habe ich auch noch Bock, in einem Podcast darüber zu reden. Dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und habe gesagt, gut, fangen wir an.
Wir unterbrechen diese Folge kurz für einen Hinweis auf unseren Sponsor. Unterstützt wird dieser Podcast von der Bildübertragungsplattform PicDrop. Und wenn ihr selbst noch nicht mit PicDrop arbeitet, kleiner Tipp von mir als täglicher Nutzer. Es lohnt sich, auf der PicDrop-Seite einmal nachzuschauen, was PicDrop ist, was PicDrop kann und vor allen Dingen, was PicDrop für euch und euer Fotobusiness tun kann. Das ist nämlich unter Umständen eine ganze Menge. Schaut es euch an und guckt, wie ihr es für euch nutzen könnt. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit der Folge. Geil, okay. Also bis auf den Podcast hätte das auch alles auf meinem, oder steht das auch alles auf meinem Zettel und ich habe dann ja an einem Morgen angefangen, genau das in mein Leben einzubauen. Deswegen, ich verstehe die Grundmotivation ganz hervorragend. Aber du bist ja tatsächlich noch ein Stück weitergegangen, hast gesagt, und ich möchte in einem Podcast darüber reden. Was hat das mit dir gemacht?
Dass ich das gemacht habe, also diesen Podcast initiiert habe, meinst du das so?
Ja, das ganze Ding, dass man das aufschreibt und sagt, okay, ich fange jetzt einfach mal an.
Also es hat mir gut getan. Auf der anderen Seite war es für mich aber auch eine totale Aufgabe, vorher nicht zu wissen, was dabei rauskommt. Also meine These von Mut ist ja oft, man lässt sich auf Dinge ein, wo man im Vorhinein nicht genau weiß, was dann hinten rauskommt. Und das war jetzt mal wieder so ein Moment. Und wir hatten im Vorgespräch, bevor du auf Aufnahme gedrückt hast, ja auch gesagt, dass wir Familienväter sind, dass wir eine gewisse Verantwortung haben, dass wir für Dinge zu sorgen haben, sowohl im Emotionalen als auch im Finanziellen. Das heißt also, wir sind keine Studenten mehr oder leben alleine und können von der Hand im Mund leben oder ähnliches. Also gewisse Infrastrukturen müssen bedient werden. Und das baut natürlich Druck auf. Und für mich war es eine Aufgabe, jeden Tag diesen Druck auch auszuhalten, beziehungsweise ihn irgendwann nicht mehr in Gänze so wahrzunehmen, sondern anders. Und ab da lief es dann auch besser. Und der Podcast war so für mich so eine Herangehensweise, dass ich ja wusste, irgendwann wirst du mit diesem Radfahren einen Teil deines Geldes verdienen müssen. Ansonsten wird das nicht lange dauern, dass du damit dann auch wieder aufhören musst. Und deswegen habe ich auch mit diesem Podcast gestartet, aber weil es halt ein Thema ist, worüber ich gerne sprechen mag.
Und dann ist in dem Moment die Frage, in welcher Form und in welchem Umfang lässt sich das Ganze in irgendeiner, wer weiß, wie weit in der Zukunft liegenden Zukunft monetarisieren.
Genau. Genau. Um dort ein bisschen Abhilfe zu schaffen, will ich auch ganz ehrlich sein. Ich habe mir einen Halbtagsjob gesucht im schulischen Umfeld. Das heißt, die Hälfte des Tages, deswegen konnte ich auch nicht vor 12,
okay.
Arbeite ich in der Schule und komme dann nach Hause geradelt und habe dann Zeit für meine anderen Projekte. Und das Gute ist, wenn du so einen schulischen Job hast, dann hast du auch während der Ferien frei. Das heißt, ich habe sehr viel Zeit zum Fahrradfahren.
Ah, das ist clever. Aber es ist schulisches Umfeld, aber es ist jetzt nicht klassische Lehre.
Die machen dich in Deutschland nicht zum Lehrer, wenn du da plötzlich irgendwo was machen willst. Ich habe dann
das ist ein bisschen aufwendiger, glaube ich, ne? Weil ich habe einen Kollegen, mit dem ich zusammen studiert habe, der hat dann Ende des Studiums was heißt umgesattelt. Also er hat dann noch einige Semester draufgelegt in pädagogischen Bereichen und hat dann eben das künstlerische Studium mit den pädagogischen Bereichen praktisch dazu genutzt, dass er dann Lehrer werden konnte, durfte und ist jetzt heute tatsächlich Konrektor an einer Schule. Aber der Weg ist jetzt auch nicht so, dass man mal kurz sagt, okay, ich werde jetzt mal Lehrer, auch wenn sie gesucht werden.
Ja, also ich habe auch nicht vor, Lehrer zu werden. Ich arbeite als Schulbegleiter. Die werden eingesetzt für Kinder, die eine gewisse Lernhilfe brauchen, um dem Unterricht zu folgen. Und da habe ich dann plötzlich gemerkt, dass mein Profil befragt ist. Das wusste ich vorher natürlich auch nicht. Wer kennt sich damit aus? Und habe den Job, der mich vom Fleck weg sofort engagiert. Und seitdem mache ich das. Und ich werde es auch das nächste Jahr noch machen. Und inzwischen ist es einfach so, dass der Podcast, sage ich mal, auch in Schlagweite von guten Werbemöglichkeiten kommt, so dass es sicherlich auch irgendwann eine Monetarisierung in der Größenordnung gibt, dass das auch ein Halbtagsjob ist. Und ja.
Also ich habe gelesen, dass er sich tatsächlich mit dem Erstellen der Rubrik direkt in die Top 10 der Apple Podcast Charts Orte und Reisen, was heißt vorgearbeitet war, er war automatisch drin.
Er war schon automatisch drin. Wir haben dann irgendwann die Kategorie aber nochmal gewechselt und sind jetzt in Abenteuer, also Wildnis. Das ist bei Sport eine Unterkategorie. Da findet man einfach noch ein bisschen mehr. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir inzwischen ein bisschen sportlicher ausgerichtet sind, weil sich, sage ich mal, der körperliche Zustand auch verändert hat mit der Zeit, wo man dann angefangen hat, wieder Rad zu fahren.
Das heißt, du hast dein Gewicht halbiert?
Nee.
Nein, aber ich will noch mal ganz kurz
fett
zu dem.
War ich nicht.
Nein, aber ich habe jetzt in einer Ausgabe, die ich gehört habe, irgendwas von, ich sag mal so Mitte 70 Kilo gehört. Da habe ich gedacht, ich hoffe, dass du kleiner bist als ich, sonst kriege ich schlechte Laune.
Wie groß bist du? Komm, das will ich jetzt wissen.
1,82.
Ja, ich bin auch 1,82.
Oh, okay.
Und ich wiege jetzt 74 Kilo.
Wahrscheinlich.
Aber gestartet. Gestartet habe ich bei 89,9 und da habe ich gedacht, ey, das ist als ehemaliger Radsportler, das ist schon eine Frechheit. Ne? Also ich wusste, was jetzt auf mich zukommt, wenn ich wieder anfange mit dem Radsport, dass das eine Qual ohne Ende wird. Und so war es auch.
Also ich darf dir mein genaues Gewicht nicht verraten, weil ich da noch eine Challenge offen habe. Aber es ist zwischen 80 und 85. Aber wahrscheinlich habe ich einfach einen höheren Muskelanteil. Das kann natürlich sein. Aber ich würde gerne nochmal zurückspulen, weil du das mit dem Schulbegleiter, das hat mich interessiert. Wenn man lange in der Werbung gearbeitet hat, also es gibt ja so einen schönen Begriff, der heißt Purpose, ne? Der Sinn, den das hat, was man eigentlich macht. Wie fühlt sich das sinnhafter an, diesen Job zu machen?
Es fühlt sich ein bisschen ehrlicher an. Aber ich habe auch damals einen gewissen Sinn in der Werbung gesehen. Also damals war mein Antrieb halt ausschließlich Money, wenn ich ehrlich bin. Da war wirklich viel Geld zu verdienen. Und ich habe mir eine Challenge daraus gemacht, noch höher, noch weiter. Und das war so der Antrieb. Und den fand ich damals gut. Dass, wenn du heute Kinder hilfst, dass das wahrscheinlich mehr Sinn hat, liegt auf der Hand. Aber dass ich damit jetzt so bewusst durch die Welt renne, nein. Da bin ich da, glaube ich, doch zu unemotional.
Ja, ne, aber die Frage wollte ich auf jeden Fall nochmal gestellt haben. Ich wollte auch von dieser Gewichtsthematik einfach mal ganz elegant ablenken.
Nein, das ist alles gut. Du bist Sprinter, von daher, du wohnst ja auch in Berlin, ne?
Nee, ich wohne in Braunschweig. Ich brauche nur 5 Minuten raus und ich habe hier ganz viel Hügel und das Harzvorland. Also wir haben bestes Trainingsgebiet für alle, die sich mir anschließen wollen.
Ja, sorry.
Nein, alles gut. Es gibt ja tatsächlich, was ich mich gefragt habe, es gibt ja wirklich unfassbar viele Kollegen, die sich wirklich diesem Radsport zugewandt haben, das in sich drin. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht einfach Statussymbol unter Fotografen ist oder ob es eine Bubble ist, die sich irgendwie mit der Fotografie überschneidet. Wie war das bei dir? Du hast gerade gesagt, du warst Radsportler. Das heißt, warst du das vorher schon? Wie bist du aufs Radfahren gekommen? Also ich kann dir sagen, wie es mir passiert ist, aber mich würde interessieren, wie es dir passiert ist.
Ich bin zum Radsport gekommen, weil ich beim Laufen nicht weitermachen konnte wegen meinem Knie. Und dann hat mir der Sportarzt gesagt, ja, dann setzen Sie sich doch aufs Rad. Also das kriegen Sie schon hin. Also da sind Sie, haben eine gute Größe dafür, Sie haben genau die richtige Muskulatur dafür. Probieren Sie es mal aus und das ist dann auch sicher für Ihr Knie. Und dann habe ich gesagt, okay, gut. Dann probiere ich das mal. Und dann bin ich so Anfang 20, Mitte 20 dazugekommen und habe gemerkt, oh wow, das gefällt mir. Und habe das sehr exzessiv betrieben. Und wie das halt so als junger Mann ist, man mag die Challenge. Ich wollte Rennen fahren und das habe ich dann auch gemacht. Und ich war vorwiegend aber nicht im Gruppetto oder sowas unterwegs, sondern ich bin als Einzelstarter bei 24-Stunden-Rennen und bei 12-Stunden-Rennen an den Start gegangen. Das war meine Hauptdisziplin, also Langstrecke.
Okay, auch das hast du auf ganz offensichtlich überlebt. Und jetzt hast du dann hast du zwischendurch 20 Jahre Pause gemacht und hast gearbeitet.
Nee, 12. 12 Jahre Pause und dann bin ich wieder dazugekommen. Nicht 20.
Man weiß es ja nicht, ne? Also wann sich da der Hebel umlegt. Gut, du hast jetzt den Podcast. Dir tut sich ein neuer Bereich auf. Ich finde das spannend, weil das ist jetzt einfach so ein Bereich, wo man sagt, ich glaube, es gibt gerade sehr, sehr viele Fotografen, die auf der Suche sind nach einer Antwort auf die Frage, was könnte ich jetzt machen? Was könnte ich jetzt tun? Das Spannende daran, was du machst, finde ich, ist, das ist ja sehr nischig.
Ja.
Das heißt, man kann es eigentlich, also wenn sie jetzt irgendwer hinstellt und sagen würde, ah, oh, das mache ich auch, dann würde jeder, der bis 3 zählt, würde sagen, du, ganz ehrlich, genau das könnte schwierig werden. Die Nische ist jetzt von dem Thorsten besetzt. Aber was ich mich frage ist, es geht ja erstmal um eine Veränderung. Und du hast ja viele Skills aus der Selbstständigkeit, aus 20 Jahren Selbstständigkeit mitgenommen. Was hilft dir dabei? Was hast du aus den ganzen Jahren mitgenommen? Aus Antrieb, aus Bewegung, aus, du hast gesagt, schnelles Doing, what's next, also viel Bewegung. Was hilft dir aus der Zeit der Fotografie oder der Werbung oder vor allem der Selbstständigkeit jetzt, wo du sagst, in dem Moment, ich möchte einen neuen Schritt gehen, ich möchte einen neuen Weg gehen, ich möchte mir neue Wege erschließen?
Naja, die Erfahrung, die du ja gesammelt hast, die wirst du nicht verlieren und die meisten Sachen davon sind ja keine Handicaps. Wichtig für mich war es und ist es, nicht wieder in diesen Arbeitsmodus zu verfallen, sondern wirklich den Wünschen nachzugehen, die Erfahrungen, die ich noch machen möchte, weil du hattest die 10 schönen Sommer angesprochen. Radsport auf dem Niveau, wo ich mir das vorstelle, findet halt nicht ewig statt. Und ich möchte diese 10 Sommer natürlich nutzen. Und da ist einerseits die Erfahrung aus der Selbstständigkeit gut, weil man ein unglaubliches Gespür dafür bekommt, wann man Nein sagen muss. Und heute wollen dir eigentlich fast jeder will dir deine Zeit klauen. Entweder Umstände, Menschen oder Institutionen. Und ich glaube, dass wenn ich nicht selbstständig gewesen wäre so lange, oder ich bin es ja jetzt immer noch im Grunde, auch wenn nur halbtags, dann wäre ich nicht so gut in der Lage, das zu managen und auch zu sagen, nö, das mache ich jetzt nicht und nee, das muss ich jetzt nicht, weil das weißt du sicherlich selber auch aus Erfahrung. Es läuft ja auch sehr viel über emotionale Erpressung, was man so am Tag so erledigt. Also Leute kriegen einen schon ins Arbeiten für Dinge, die man eigentlich gar nicht machen muss.
Meinst du beruflich oder generell?
Generell.
Ja, doch, doch, doch.
Es ist ein Mechanismus, der überall zugegen ist, wo Menschen halt unterwegs sind.
Ja. Also du sagst, dass man das Nein, aber jetzt wird's aber philosophisch, dass man das Nein sagen erstmal lernen muss, um zu sich selber Ja zu sagen und um für sich selber weiterzukommen.
Du kriegst sonst gewisse Dinge nicht auf die Straße. Also es ist ja heute so, dass du so viele Möglichkeiten hast, erstmal theoretisch. Das heißt aber auch, das beginnt erstmal, sich von Meinungen frei zu machen. Also wenn ich jetzt jeden gefragt hätte, was soll ich denn jetzt machen, dann hätte ich garantiert 25 Meinungen auf dem Tisch gehabt und ich hätte bis heute keinen Podcast gestartet, ich würde keinen Rat machen und sicherlich wäre das alles bis jetzt ganz anders verlaufen und ich glaube nicht zum Besseren. Also alleine da beginnt es ja schon.
Ja, ich glaube, da bin ich bei dir.
Also dieses Vertrauen in sich selber mal zu haben, zu sagen, hey, was willst du denn machen? Und dann hab doch mal Vertrauen darin und probier das einfach mal aus. Da wirst du bei vielen hören, ja, aber. Aber da steht mir ja das im Weg oder das kann ich nicht oder das will ich nicht oder da habe ich Angst vor oder ähnliches. Und auch da stand ich ja auch und ich würde sagen, aber das, was ich in der Selbstständigkeit so gelernt habe, diese Eigenverantwortung, dieses sehr Konsequente, das hilft mir schon. Also diese Sachen zu überwinden.
Also sagst du als Fazit, wenn man sich das jetzt einmal anschaut, dass man sagt, wenn du in einem Raum stehst und die Tür sich eine Tür schließt, dass man eben nicht da steht und wartet, bis sie komplett zu ist, sondern einfach in dem Raum steht, sich ruhig schon mal umdreht und guckt, okay, da komme ich her, ist klar, ich kann jetzt da hingucken, wo ich hergekommen bin, bis ich tot umfalle, beziehungsweise bis alles in sich zusammenfällt, aber ich kann auch gucken, dass ich mich in dem Raum umdrehe und gucke, okay, was ist hier sonst noch? Ne? Ist hier Platz? Fühle ich mich hier wohl? Sind hier andere Türen? Möchte ich in eine andere Richtung gehen? Oder gibt es eine ganz andere Möglichkeit, Dinge auch zu tun oder eben zu verändern?
Ja, genau, das würde, du hast es jetzt nur mit anderen Worten beschrieben. Und vor allen Dingen, was ich jetzt noch anfügen will, das wäre jetzt nochmal, hör nicht auf die anderen. Das ist das, was du machen willst. Und da hat kein anderer was dran zu suchen in dem Moment. Und da muss man auch mal einfach Vertrauen in sich selber haben. So, und ich will jetzt ja auch nicht so tun, als wenn meine Geschichte, die wir hier besprechen, schon eine Erfolgsgeschichte im klassischen Sinne ist. Ich fühle mich sehr wohl damit. Viele hören nur Halbtagsjob, okay, es könnte mal Werbung fließen oder ähnliches. Das ist nicht erfolgreich. Wenn man das nur rein monetär betrachtet, ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich fühle mich viel befreiter wie früher. Ich fühle mich viel besser. Und darauf kommt es eigentlich an.
Ja, aber das ist auch genau das, was wir häufig als Frage haben. Wenn jetzt irgendjemand fragt, ist jemand erfolgreich oder nicht, dann ist die Frage, was definiert Erfolg?
Ja.
Ne, ist es monetär? Ist es die Tatsache, dass man überall präsent ist, dass einen jeder kennt, dass man überall unterwegs ist, dass man für die größten Firmen arbeitet, das dickste Auto fährt überhaupt? Oder ist ein gewisses Maß an Zufriedenheit ein Erfolg, den man auf anderem Weg bekommen kann, von dem man aber vielleicht gedacht hat, man würde ihn über genau das bekommen können, was ich vorher genannt habe.
Ja, also was, vielleicht kann man das auch nochmal mit reingeben. Die Zielerreichungsstaffel, die ich mir ja in meinem Leben so auferlegt habe, die habe ich ja jetzt abgearbeitet. Das habe ich ja alles erreicht. Ist ja fein. Und jetzt stehst du trotzdem mit nichts da. Von daher, das Leben ist dann halt nun mal so. Es geht entweder immer weiter, wenn du dich nicht weigerst, weiterzumachen, dann ja. Aber es gibt auch viele, die sind in dem Beruf Fotograf, Fotografin total verhaftet. Ich kriege das ja auch bei Kolleginnen und Kollegen mit.
Ja, oder gefangen.
Nenn es, wie du willst. Also auch gefangen, ja. Und können überhaupt nicht davon lassen und sagen, ich bin doch Fotograf. Nee, bist du nicht. Also du bist das, was du sein willst. Du kannst jeden Morgen aufwachen und sagen, ich will was anderes sein und dann machst du das halt. Aber du musst es halt tun. Und das, finde ich, gehört schon zum Leben auch mit dazu, also diese Erfahrung vielleicht zu machen. Und um jetzt vielleicht nochmal den Twist zur Fotografie zu bekommen, ich habe das Fotografieren nicht aufgegeben und bin seit so 2-3 Wochen dabei, zu sagen, mal gucken, wie ich die Kamera mit in dieses Radthema reinbekomme.
Das wäre fast meine nächste Frage gewesen. Du bist in der Bewegung, du bewegst dich, du veränderst viel, du hast viel Veränderung angestoßen. Was ist dein nächster Plan? Was ist dein nächstes Ziel? Gibt es ein Ziel oder gibt es eine grobe Richtung, in die du gehen möchtest, wo du sagst, stehst auf dem Hügel und sagst, ja, da vorne rechts sieht ganz gut aus, in die Richtung probiere ich das mal aus.
Ja, eher zweiteres, das letzte, was du gesagt hast, also eher der Hügel, ich guck mal, da ist der Weg super, das gefällt mir, da gefällt mir das Wetter und dann geht's halt dort auch lang. So richtig, ich habe kein richtiges Ziel, weil das wieder dazu führt, dass sich so die Fronten so bei mir so ein bisschen verhärten. Das möchte ich nicht. Ich habe mich jetzt so arrangiert, also auch familiär. Also ich habe natürlich mit meiner Frau da vorher drüber gesprochen. Wie sieht das jetzt aus? Können wir uns das leisten? Wollen wir das so machen? Also ich stehe jetzt nicht bei Null, aber ich habe ja auch ein paar Sachen weggepackt. So ist das halt, wenn man gut in der Werbung unterwegs war. Wenn du schlau bist, hast du dir nicht den Porsche gekauft, sondern hast die Kohle mal irgendwo hingebracht. Und von daher, wenn du einigermaßen wirtschaften kannst, dann gehen Dinge auch. Und jetzt möchte ich das drucklos machen. Deswegen finde ich das Wort Ziel eher schwierig. Ich sage immer Wünsche. Klingt irgendwie besser. Und mein Wunsch ist es natürlich, klar, ich möchte die Touren noch fahren, die ich mir so ausgemalt habe und immer aufgeschoben habe. Und darüber möchte ich im Podcast erzählen. Und jetzt sieht es wahrscheinlich danach aus, dass ich noch ein zweites Podcast-Projekt im Herbst starte, wo dann auch die Kamera und das Radfahren zusammen stattfinden. Weil, du hast das so in einem Nebensatz erwähnt, komischerweise sind sowohl die Bikepacker sehr viel mit der Kamera irgendwie zugegen, so wie Fotografen irgendwie komischerweise mit einem Gravelbike. Und ja, wenn dann beides doch so schön zusammengeht, dann habe ich gedacht, guckst du doch mal, ob du vielleicht ein Format schaffen kannst. Weil irgendwie hast du ja zu beiden Sachen ja was zu sagen. und kennt sich auch damit aus. Und von daher, ja, schauen wir mal, was daraus wird.
Dein aktueller Podcast heißt Solo Bikepacking.
Ja, Solo Bikepacking und Gravel Podcast. Da, den mache ich zusammen mit Georg Pilz. Wir haben uns auch über den Podcast kennengelernt, war so nicht geplant. Und jetzt ist er Co-Host und
ich glaube, das würde Andreas Kudowski in der Rückschau auch so sagen.
Ist das so?
Ja, ja, ich war auch Gast. Ich war tatsächlich Gast, okay. Und dann hat sich das dann irgendwann verselbstständigt.
Ja, du weißt ja, wie es dann läuft.
Ja, ja, das ist, genau. Da rutscht dann irgendwie rein und weißt dann, ja, dann hast du halt was Neues. Und dann guckst du, gefällt es mir, macht es mir Spaß, es ist gut, komme ich damit weiter, möchte ich damit weiterkommen und schon gibt es eine neue Richtung, ganz genau.
Ja, und so war es dann da jetzt auch. Und das ermöglicht natürlich, dass wir jetzt, wo wir die dritte Staffel gestartet haben, einfach auch wöchentlich laufen. Das ist dann, wenn ich alleine das machen muss, ist natürlich schwierig. Und ja, dadurch ist das Projekt aber auch wesentlich erwachsener geworden jetzt.
Ich werde da auf jeden Fall noch intensiver reinhören. Du hast gesagt, es soll ein zweites Projekt geben. Würde ich hier auch gerne ausspielen, wenn es soweit ist. Kannst du dazu schon was sagen? Steht das auf dem Zettel oder sagst du, boah?
Nee, ich kann schon was dazu sagen. Also es gibt schon einen Titel, also es wird Field Notes Radio heißen, also Feldnotizen auf Deutsch. Das sind sozusagen Begebenheiten, die ich sammle, wenn ich auf Tour war, also von Touren, die ich vor über 20 Jahren gefahren bin, wo ich Fotos zugemacht habe und Aufzeichnungen, die werden dort stattfinden, wie aber auch neue Sachen. Und dann geht es nicht darum, dass ich eine Tour dort bespreche, sondern es geht nur um das Gefühl, was ich hatte. Also dieses, ich weiß nicht, wie weit du beim Radfahren mir jetzt folgen kannst, aber wenn du auf so einer richtig schweren Alpenetappe unterwegs bist und fährst bei krassestem Gewitter den Fuckerpass ab und kommst dann am Belvedere vorbei, das hat offen, dann gehst du dort rein und das Kaminfeuer prasselt, dann sind das natürlich Momente, die sind unbezahlbar, die sind geil. Die kannst du bildlich besprechen und die erzeugen, selbst wenn ich das hier so erzähle, immer noch eine wahnsinnige Emotion. Und genau darum geht es dann in diesem Podcast. Das sind kurze Episoden von 15 bis 25 Minuten Länge. Die sind rein Audio. Die sind so wie ein Radio-Feature früher war, auch mit Geräuschen und Ähnlichem, um einfach diese Stimmung zu unterstützen. Und meistens hatte ich auch bei solchen Sachen sogar einen kleinen Fotoapparat dabei, also in der Vergangenheit. Und ich überlege, ob ich das natürlich jetzt auch in Zukunft dann mache und diese Fotos für neue Projekte in diesem Zusammenhang dann nutze.
Sehr cool. Also ich werde mir das auf jeden Fall antun, ist nicht der richtige Begriff. Ich werde es auf jeden Fall mir anhören und wahrscheinlich auch genießen. Thorsten, ich möchte mich dafür bedanken, dass du heute da warst, dass wir wirklich ehrlich und wahrscheinlich viel ehrlicher, als ich mich bisher on the record mit Kollegen über Dinge unterhalten haben. Also, dass wir uns so ehrlich über Werbefotografie, Karriere, Veränderungen in Karriere unterhalten durften. Und ich hoffe und wünsche mir auch, dass das viele andere Kollegen und Kolleginnen auch animiert. Muss ja nicht öffentlich sein, aber vielleicht untereinander auch offen darüber zu sprechen, wie es einem mit dem geht, was man mit Fotografie oder mit anderen Plänen so verbindet jeden Tag. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir. Ich fand's spannend, dass ich heute mal innerhalb einer Stunde so ein bisschen meinen fotografischen Lebenslauf hier mit dir besprechen durfte. Und ja, vielleicht schaffe ich das ja, andere Leute auch anzustiften, sich mal ein bisschen mehr auf das Abenteuer einzulassen.
Ja, mich auf jeden Fall. Ich fahre mit. Thorsten, mach's gut. Ich danke dir.
Alles klar. Nils, ciao.
Ciao. Wenn ihr Gästewünsche, spannende Fragen und Anregungen habt, wohin mit den Händen gibt es auch auf Instagram. Da wird übrigens auch jede Ausgabe angekündigt. Schreiben könnt ihr sonst auch gerne eine Mail an podcast@nilshendrikmüller.de. Abonnenten, positive Bewertung oder initiative Verbreitung werden natürlich auch gerne genommen. In diesem Sinne und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.